ESP Guitars präsentiert
Gear of the Dark.
Es ist 1988. Entweder haben Bad Religion auf dieser Platte alle Punkriffs, die es bis dato gab, recycelt, wahrscheinlich inklusive ihrer eigenen oder alles in Großbuchstaben, was danach kam, so krass beeinflusst. Einmal Lachs am Stiel, bitte. Aal am Spieß, Alter. An so einem ganz langen, wie so Stockbrot.
Was ist eigentlich mit dem Gummiaal, Hanno?
Ja, der guckt mich hier an, der freut sich. Ja,
was,
so,
mit,
ja,
ey, geil, was mit dem Gummiaal für mich?
Ja, ich weiß, Alter. Ey, wer hat mir nochmal den Gummiaal geschenkt? Können wir das mal ganz kurz klar machen? Irgendjemand hat mir, ich glaube, das muss in Lübeck gewesen sein, ich weiß aber nicht ganz genau. Irgendjemand hat mir, ich glaube, es war Lübeck, irgendjemand hat mir einen Gummiaal geschenkt und ich habe mich total gefreut. Also tausend Dank nochmal. Simon braucht aber auch einen Gummiaal. Könnt ihr mal bitte uns kontaktieren, damit Simon seinen Gummiaal kriegt? Der, weil ihr kriegt das ja immer nur in den Aufnahmen mit hier. Aber Fakt ist,
ich frage jede Woche.
Simon ruft mich da auch mehrmals am Tag an und fragt einfach, wo ist mein Gummiaal? So auch manchmal mitten in der Nacht, wenn er besoffen, wenn er alleine trinkt und weint, dann klingelt manchmal das Telefon und sagt, so Hanno, wo ist denn mein Gummiaal?
Genau so. Lass uns schnell trotzdem noch in die Hände klatschen, Hanno.
1, 2, 3. Ja, das Klatschen machen wir, damit wir unsere Audiospuren, für alle, die sich immer fragen, was die Klatscherei soll, das ist, in diesem Fall klatscht es weder ins Maul noch Applaus, sondern wir klatschen in die Hände, damit wir unsere Tonspuren später übereinander legen können, wie es letztes Mal leider nicht so gut geklappt hat, in der letzten Folge so ein bisschen verrutscht. Danke nochmal an alle, die uns geschrieben haben und natürlich höchstgradig nervös uns darauf aufmerksam gemacht haben, dass es ein Tonproblem in der letzten Folge gab. In der zweiten Folge der Stirbt die lokale Szene-Folge, die übrigens sehr, sehr geil geworden ist, wir freuen uns an alle, die mitgemacht haben und vor allen Dingen, wir freuen uns natürlich, dass alle direkt immer morgens um 6 oder wann auch immer die Folge bei euch launcht, sofort mit dem Ohr an der Box hängen oder im, was weiß ich, wo ihr die Sachen hört und naja, und sofort auf den Fehler hingewiesen habt. Danke dafür. Dr. Simon hat sofort korrigiert und der Fehler ist nun also schnell behoben worden.
Sagt man.
Quality Control, sagt man.
Sagt man, ja. Ich habe, weißt du, wo du das gerade sagst, wo ich stelle mir die Leute vor, wie sie 6 Uhr morgens und so weiter und so fort. Ich habe ja mal vor Ewigkeiten gesagt, ich versuche mir mal vorzustellen, wie wir irgendwas total blödel, wenn wir so rumblödeln irgendwie und jemand sitzt morgens in der S-Bahn so um 7 und kann sich dann nicht helfen und muss lachen. Haben wir ja letztens irgendwo einen Kommentar bekommen, wo jemand genau das quasi berichtet hat, wie er dumm lachend in der S-Bahn saß morgens, wo natürlich alle nur so lange Pferdegesichter ziehen in Berlin.
Insbesondere in Berlin.
Insbesondere in Berlin zieht man sehr lange Pferdegesichter. Und ich habe mich einfach so gefreut. Ich freue mich sehr über dieses Bild.
Absolut.
Ja, ich kann es mir sehr gut vorstellen.
Auf jeden Fall. Also wir hoffen, wenn ihr das hört, ihr sitzt jetzt auch gerade, es ist wahrscheinlich ein Dienstag und ihr sitzt jetzt gerade in der U-Bahn, S-Bahn, Fahrrad, Auto oder ihr lauft auch wo auch immer hin. Und wenn der Tag scheiße ist, hoffen wir, dass wir euch den so ein bisschen versüßen können, zumindest ein bisschen retten können. Dafür sind wir angetreten vor, ja, mittlerweile, ey Simon, das ist 4 Jahre her, ne, dass wir uns hier das erste Mal im Sommer zusammengesetzt haben in Gainesville, Florida und gesagt haben, ey, wir ziehen das jetzt durch. Die ersten Folgen sind dann erst erschienen Ende 2020 im Dezember. Aber die ersten Dinger müssen wir jetzt so im Sommer um diese Zeit irgendwie aufgenommen haben. Vor 4 Jahren, das müsst ihr euch mal vorstellen, Leute.
Ja,
das
und.
Also, wir sollten bald mal ein Buch rausbringen, denke ich so. Die ganzen. Nach der Platte natürlich, die wir euch immer noch schulden, wissen wir.
Und die nächste Folge nach dieser hier wird Folge Nummer 100.
Alter, da, also, ne? Da, ja, ich sag mal, also ne, ich will jetzt gar nicht zu viel versprechen, weil wir überhaupt nicht wissen, wie die gestaltet werden soll, aber irgendwas müssen wir uns da einfallen lassen. Wenn es mit der ein bisschen länger dauert, bis die kommt, also es soll es ja auch wert sein, die 100, das große Jubiläum.
Auf jeden Fall, ja, definitiv. Was geht sonst so bei dir, Hanno? Was macht Hanno in Florida?
Oh, du Alter, sich meistens wie so oft mit Sachen aus Deutschland rumärgern. Ganz ehrlich, pass auf, ganz viele Leute, genau wie wir jetzt mit Manta, werden jetzt 3 Jahre später anwaltlich, was weiß ich, darauf hingewiesen, dass sie ihre spärlichen Corona-Hilfen zurückzahlen sollen. Mhm. Und deswegen flatterte das schon vor einer ganzen Weile, wie bei euch auch, für vielen von euch nehme ich an, Post ins Haus. Ja, ey, das ganze Geld, was wir jungen Künstlern versprochen haben, um euch auf die Beine zu helfen und durch diese schwierige Zeit zu helfen, wollen wir übrigens doch alles wieder haben, und zwar 100%. Cool. Also diese ganze Scheiße war nichts als Luftblasen und einfach nichts als Laberei und halt einfach viel mehr... Ja, wie sagt man, es war halt Schein, viel mehr Schein als Sein. Also soweit, wir sind da jetzt natürlich irgendwie bei, wie so viele andere irgendwie versuchen mit dem Anwalt, das zumindest ein bisschen abzuschmälern. Weil klar hieß es immer im Kleingedruckten, es könnte sein, das ist vorbehaltlich so, aber ey, wir haben alle Voraussetzungen erfüllt, wie so viele andere auch auf den ersten Blick. Und jetzt heißt es ja hier, das Geld wollen wir doch wieder haben. Ey, don't get me started, das ist eine, so eine Mega-Schweinerei, was da mal wieder irgendwie, ey, so, und ganz viele, muss man auch sagen, ey, ganz viele Unternehmen haben sich auch mit den Corona-Hilfen gesund gestoßen. Ne, das haben ja nicht nur irgendwie die kleine Kneipe oder der kleine Club oder die kleine Band von um die Ecke gekriegt, sondern auch teilweise riesige Konzerne, Alter. Und da steht keiner auf der Matte und sagt, gib mal die Kohle wieder. Es ist wirklich zum Kotzen, ich habe einen Ultrahals, ey, wirklich war schon richtig randaliert hier zu Hause und, naja, es ist eklig wie immer. Lasst euch einfach mit der ganzen Scheiße nicht ein. Alter, wenn euch jemand hier gerade irgendwie von staatlicher Seite denkt, irgendwas ist für lau, irgendwas ist umsonst und jemand reicht euch die Hand, Alter, gleich wegschlagen. Es ist am Ende des Tages dann doch wieder wahrscheinlich eine Verarschung. Du siehst, der kleine Mann regt sich auf hier.
Der kleine Hanno.
Ja, nee, es kotzt mich einfach an, weil es mal wieder die Falschen trifft. Und das hat jetzt gar nichts mit mir oder mit Manta zu tun, sondern ich weiß, dass es ganz, ganz, ganz vielen anderen Künstlerinnen und Künstlern und Bands da draußen genauso geht. Oder Kneipen und Clubs sagen, ja, wollen wir jetzt doch wieder haben, wir haben uns das anders überlegt. Also dementsprechend großes Fuck you.
Muss man natürlich auch sagen dazu, dass ja. 2024 grundsätzlich ein zähes Jahr für die Musikindustrie ist. Wenn da jetzt noch diese Rückzahlungsforderungen kommen, stelle ich mir das natürlich teilweise für den ein oder anderen halbwegs katastrophal vor. Also ich höre auf jeden Fall durch die ganze Industrie und spüre das Label seitens auch selbst, dass die Leute einfach momentan gar keine Kohle haben und so Sachen wie Platten kaufen, ne, müssen wir, also wenn wir ganz ehrlich sind, kein Mensch braucht Platten, ja, damit kannst du nichts machen, die nehmen Platz weg und sind so billig auch nicht, wenn du anfängst, die zu sammeln so und ja, es ist auf jeden Fall ein zähes Jahr irgendwie und wenn da jetzt noch so Rückzahlforderungen kommen, gute Nacht.
Du hast vollkommen recht, ne? Vor allen Dingen, das kann ja keiner ahnen, aber wir haben jetzt für 2024 das erste Mal in der 10-jährigen Bandkarriere außer der Covid-Zwangspause uns bewusst dazu entschlossen, ey, wir wollen keine Sommerfestivals spielen. Und, ne, Sommerfestivals sind für Bands eine wichtige Income-Quelle, so, das ist ganz wichtig. Wir haben es aber bewusst nicht gemacht, weil wir gesagt haben, so, ey, wir haben halt auch einfach so, wir brauchen auch mal Zeit für uns. Es war halt einfach, wie sagt man, so für die eigene Psyche eine Entscheidung. Alter, wir wollen uns den Stress, die ganze Fliegerei, das ganze Reisen irgendwie, wir haben andere Sachen am Start, so private Geschichten, wir wollen einfach keine Festivals spielen. Das heißt, es gibt irgendwie kein Income. Wir machen dieses Jahr, wir haben eigentlich nur eine Support-Tour gespielt, das war die Sache mit Meshuggah, das habe ich ja schon mal ausgebreitet. Bei sowas bleibt halt kein Geld hängen und ich will jetzt auch gar nicht meine persönlichen Finanzen hier ausbreiten, darum geht's auch überhaupt nicht. Ich will nur sagen, du hast aber vollkommen recht, dass wenn so eine Nachricht dann ins Haus flattert, wenn man sich gerade dafür entschieden hat, irgendwie aufgrund der eigenen Gesundheit, psychisch wie auch körperlich, einfach mal zu sagen, Alter, lass mal ein bisschen easy machen, ist es natürlich mega ätzend.
Ja, auf jeden Fall. Naja. Ich hoffe, es wird besser, ja.
Ansonsten, ja, wir schulden euch immer noch ein Update zu der Modeling-Folge, das haben wir nicht vergessen.
Stimmt.
Wir haben mal, genau, das machen wir auch noch, so, wo Hanno sich Spielzeuge aller Art angelacht hat, zum Beispiel ein Quad Cortex und auch ein Tonex-Pedal, habe ich alles ausprobieren, auf Herz und Nieren geprüft und hast du nicht, da habe ich auch viel zu erzählen. Witzigerweise ist jetzt endlich, und du hast mir damals gesagt, als das Thema Quad Cortex im Raum stand, hast du gesagt, so, ja, Hanno, pass mal auf. Da gibt's gerade ganz, ganz viele Hater. Das fliegt denen so ein bisschen um die Ohren, weil die den Leuten eigentlich im Prinzip seit 2-3 Jahren versprechen, dass ihre Neural DSP als Firma aus Finnland, wenn ich mich nicht täusche, sind sehr bekannt dafür, sehr, sehr, sehr geile Gitarren-Plugins zu machen. Also die wirklich auch gut sind, kannst du sagen, was du willst. So. Und dass die halt aber aus irgendeinem Grund nicht aus ihrem teuersten $2000 Flaggschiff Quad Cortex laufen, ja, Und es heißt immer bald, ja, nächste Woche, ja, kommt dann in einem Monat. Und jetzt endlich, nachdem Simon mich damals schon vorgewarnt hat, heißt es jetzt, ja, ihr könnt die Plugins darauf laden, habe ich mich so ein bisschen gefreut und dachte so, ich war da, wollte das Ding eigentlich verkaufen, will es eigentlich auch immer noch. Es ist unbenutzt, wenn ihr es haben wollt von Hanno, ich signiere es auch mit einem dicken Edding oben aufs Display. Das ist ein unbenutztes Teil, ne? Ich hatte es noch nie irgendwo mit oder so, hat mein Büro und Studio nicht verlassen, egal. Habe ich gedacht, ey, dann guckst du dich mal um, weil es hieß so, ey, wenn du dir jetzt ein Update machst, am 31.07. heute, wo wir die Folge aufnehmen, dann kriegst du ein Plugin geschenkt. Dann habe ich gedacht, die Plugin kosten alle zwischen 100 und 150 Tacken, so, das ist auf jeden Fall ein guter Deal. Habe ich gemacht, das Plugin. Ist natürlich erstmal die Neural DSP-Seite zusammengebrochen. Keiner konnte sich mehr anmelden. Konnte natürlich keiner ahnen, dass da irgendwie vielleicht mehr als 20, 25 Leute ihr Update heute machen wollen und ihr Free Plugin claimen wollen. Hat man in Finnland halt einfach nicht gerallt, so, ne? Dass das passieren könnte, denn da ist die Seite erstmal abgeschmiert. Egal. Naja, und dann, was ich viel schlimmer fand, erstmal wurde dann da fett mit geworben, so von wegen, Alter, ihr könnt jetzt eure Plugins endlich, wo die Leute wirklich ohne Scheiß 3 oder 4 Jahre darauf gewartet haben, von allen Neural DSP Plugins funktionieren auf dem Ding, halte ich fest, 2.
Oh geil, welche sind's denn?
Das ist das Gojira Plugin und noch ein anderes. So, das Gojira Ding soll auch sehr, sehr geil sein, ist nur leider Lichtjahre von meinem persönlichen Geschmack und Sound entfernt. Naja, das fand ich extrem schwach, das festzustellen. Naja. Also, es gibt übrigens, wenn ihr jetzt ein Update macht, also ich werde dafür nicht bezahlt, ich sage das nur aus Mucker-Perspektive, damit wir uns gegenseitig Tipps und Tricks zuspielen. Wenn ihr jetzt das Update macht, bis irgendwann in August rein, kriegt ihr alle ein umsonst Plugin, was ihr natürlich auch bei euch in der DAW laufen oder auch aus Standalone laufen lassen könnt. Gibt es jetzt bis Ende August. Und die Dinger sind eigentlich super. Ich habe mir den Tone King, so ein Vintage-Kombo irgendwie gezogen. Mal gucken, was das Ding kann.
Ja, fett. Wo wir gerade bei Gear sind, Hanno, ich mache Sonntag einen Roadtrip, um mir ein Cab rauszulassen.
Rauszulassen, ja, ich weiß es natürlich schon, weil du mich ganz aufgeregt mir Bescheid gesagt hast, aber ja, erzähl es den Leuten. Die sind natürlich auch gespannt.
Ich glaube, ich habe schon mehrfach hier im Podcast erwähnt, dass ich immer versucht habe, Omega zu nerven, dass die immer so ein 6x12er Cab bauen sollen, was die ja auch früher gemacht haben. 3 Jahre lang leere Versprechung, sorry, und nie ist was passiert. Und jetzt habe ich tatsächlich ein Gebrauchtes gefunden in Boise, Idaho. Das ist 6 Stunden von hier. Der Typ ist cool, steht zufällig auf Nightmarer und ist bereit, sich nicht ganz halb auf halbem Weg zu treffen, aber fast. Ja, statt einer 6x12er, es ist eine 5x12 plus 1x15.
Das absolut weird.
Super weird und ja, weirde Caps sind ja mein Gear-Kink sozusagen und von daher besser geht's eigentlich nicht. Ja.
Also sind es 6x10 plus 1x15?
Nee, 5x12 plus 1x15.
Ah, okay. Ah, okay, es sind keine 10er-Speaker. Nee, so, keine weil du 10er. Mich mal auch mal angehauen hast, ob ich dir ein 6x10er-Cap bauen könnte. Nee,
12er.
Ich sag auch immer
noch. Vielleicht habe ich mich vertippt. Ja, kann sein.
Ich dachte, du wolltest 10er, aber egal. Nee. 12er, egal. Du brauchst auf jeden Fall auch ein 10er-Cap. Aber ich sag dir was, für ein 10er-Cap musst du auch überhaupt nicht größer als 2x10 gehen, weil das 10er-Cap benutzt du wahrscheinlich auch nur für Overdubs, so wie ich das mache. Ist der absolute Wahnsinn. Ich bin in love with 10er-Speakern. Aber wenn das Ding da ist, schick mal bitte ein paar Fotos in den Stammtisch bei unserem Instagram-Account. Bitte auch erscheinen Sie, sonst weinen Sie. Können sich auch gerne noch mal ein paar mehr Leute anmelden. Immer wieder poste ich mal Spinnen- und Schlangenbilder und ab und zu sogar mal Gearbilder. Und wenn die neue Box da ist, haben wir sie direkt rein, würde ich sagen.
Ja, und ich schicke manchmal Senfbilder. Ich habe letztens den Dill-Senf von Trader Joe's, der ganz geil ist.
Dill, ich bin großer Dill. Magst du so Dill-Chips auch?
Ich esse generell Dill keine Pickles? Chips, esse ich generell nicht, aber ich mag Dill in sehr vielen Sachen.
Gurkensalat mit Dill, Alter, zum Reinlegen. Ich meine, ich lege mich da auch ernsthaft rein.
Natürlich, man muss nur genug kaufen. Ja, und
ja, auf jeden Fall
wir wissen, als Musiker 2024 hat man auf jeden Fall das Budget, um sich ausreichend Dill
selbst im Hause Manta für eine Gurke reicht's immer. Ja, so.
Auf jeden Fall.
Und Gummial.
Auf dem Roadtrip begleitet mich auch David, von dem habe ich ja schon mal erzählt, der hat mich auf der letzten Nightmare-Show irgendwie von der Seite angequatscht, deutsch, und dann jetzt haben wir manchmal abgehangen, Kaffee getrunken, was essen gegangen, und der kommt schön mit, und dann werden wir an dem heißen Tag wahrscheinlich im Auto zum Kartoffelauflauf, wenn wir schön 4,5 Stunden hin und wieder zurück abkartoffeln. Wird auf jeden Fall ganz cool werden.
Wow. Naja, man darf gespannt sein. Wir sind gespannt auf Bilder. Geiles Ding auf jeden Fall. Ich bin sehr gespannt. Ich habe mir mal extra eine 15er Box gebaut. Mhm. Auch für Recording-Zwecke. Ich habe sie tatsächlich nur einmal benutzt. Und zwar für, glaube ich, Overdubs auf unserer Coverversion von 100% von Sonic Youth, die auf der Grunge Town Hooligans 2 findet. Da ist gegen Ende, ganz am Ende bei so einem Outro, da spielt Irinsch so ein easy Outro-Beat. Und da mache ich so eine, da liegt ganz tief im Hintergrund, vielleicht könnt ihr so eine Spaghetti-Western-Bariton-Gitarre. Und die ist durch die 15er, klingt das geil, wenn man so verhalte Bariton-Clean-Sounds. Dafür ist ein 15er auf jeden Fall richtig, richtig gut. Ansonsten für verzerrt bin ich damit wirklich nie warm geworden.
Ja, es ist.
Ich bin gespannt, was du sagst.
Es ist ziemlich weird, weil als ich damals Omega genervt habe, die ganze Zeit, dass die mir so ein Cap bauen sollen, so ein 6x12er Cap, meinte der Mike von Omega meinte zu mir, ja, weißt du was, ich glaube, es wäre eigentlich cooler, dir ein 5x12er plus 1x15 Cap zu bauen und dass er der Meinung wäre, dass das für meinen Sound cool wäre. So zufällig ist das jetzt, was ich gebraucht gefunden habe. Also ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was das wird. Aber ja, wir werden sehen, Fotos kommen.
Wie bist du eigentlich, kurze Frage nochmal, um nochmal kurz eine Brücke zu schlagen über das Thema, was ich gerade gesprochen habe. Wie erfährst du Customer Service? Hast du so oft, wenn du so mit Software oder so zu tun hast, irgendwie, dass du mal einen Customer Service anhauen musst? Gibt's da Firmen, die dir einfallen, mit denen du schon mal korrespondiert hast?
Ich erinnere mich, dass ich ein bisschen, wenn mich recht entsinne, ein bisschen mit Universal Audio zu tun hatte, als ich versucht habe, dieses wie heißt das denn? Quad irgendwas.
Ein Interface.
Apollo Quad X oder irgendwie so heißt das Interface zu installieren, weil das am Mac ein Marathon war, das Ding irgendwie zum Laufen zu kriegen. Und
wie war da deine Experience so? Waren die schnell, haben die schnell geantwortet? War das zäh?
Ich glaube, das war halbwegs okay, aber normalerweise versuche ich mir anders zu helfen und nicht über den Customer Support, um ehrlich zu sein.
Der Grund, warum ich das anspreche, ne, also es ist jetzt, ich hatte tatsächlich, also Neural DSP hat sich natürlich ein Major Fuck-up mit diesem Seitencrash dann direkt heute geleistet. Es war ja sowieso, ne, also erinnerst du dich auch, als wir bei NAMM waren, wo die sich dann, wahrscheinlich ist das auch der Grund so, ja, wir konnten unsere Plugins jetzt nicht implementieren so und deswegen hatten sie nur so den größten Stand auf der ganzen NAMM und da stand dann halt einfach ein riesiges Schild, wo Soon stand und das Soon-Schild bedeutet einfach, bald seid ihr in der Lage, zwei Plugins auf Cloud Cortex zu ziehen.
Soweit ich gehört habe, ging es darum, dass die was Neues präsentieren wollten und das nicht fertig geworden ist. Das war so der Buschfunk und da habe ich jetzt auch gerade wieder was drüber gehört. Also wenn ich es richtig verstehe, kommt da noch ein neues Produkt. Und das sollte eigentlich... Ein
Hardware-Produkt.
So verstehe ich das, ja.
Ah, man darf gespannt sein. Gut, der Grund, warum ich das anspreche, denn all die Fuck-Ups mal irgendwie beiseite, der Customer-Support von denen ist Wahnsinn. Ist richtig geil. Also ich stelle dir eine Frage und ich verarsche dich nicht. Teilweise eine Minute später hast du eine Antwort von einem Typen. Ich habe da auch schon mal hingeschrieben, Samstagabend, wo finnische Zeit war, so 23 Uhr oder so, 2 Minuten später eine Antwort. Da sitzt halt irgendein Typ, Alter, und so, ja, ey, moin, alles klar, nee, cool, kein Ding, musst du das und das machen. Also und auch sofort total präzise, ohne Gelaber, direkt auf den Punkt, sehr, sehr geil, egal. Alter, wir haben heute einiges vor, Simon, ist das richtig?
Auf jeden Fall, Alter, ich habe ganz schön
deine Miene verzieht
ja,
sich
ja,
schon.
Auf jeden Fall, Alter, wir haben für, wie soll man sagen, für Gear of the Dark richtig abgesuffert, Alter.
Ja, so viel kann man sagen, wir sind richtig, richtig ins Tal der Tränen hinabgestiegen, in eine ganz, ganz, ganz dunkle Grube, an die wir uns nie heranwagen wollten. Wir haben es hier und da schon mal angeteasert, ja. Es wurden Witze gemacht, es wurde höhnisch über die Band gelacht und fiese Spitzen verteilt. Dann bekamen wir aus dem Publikum, welches unseren Podcast genießt, sehr, sehr viel Hate zurück und sagt so, Alter, wie könnt ihr nur, Alter, habt ihr Lack gesoffen, ihr wisst überhaupt nicht, wo der Hammer hängt, ihr wisst gar nicht. Und dann haben wir gesagt so, okay, wir werden es einfach mal wagen. Eine Band, über die wir sehr viel Witze gemacht haben, einfach weil, gar nicht mal, weil die Witze so gut sind, sondern weil es halt einfach irgendwie...
Die Band so schlecht ist.
es gibt ja so Konsensband und bei Simon und mir gab es immer eine Konsensband, die wir beide total scheiße finden, wo wir nichts mit anfangen können, niemals verstehen können, warum man das gut, warum man die gut findet. Folgende Band ist, welche Band ist das, Simon?
Bad Religion.
Ganz genau. Und natürlich ihr Kultalbum Suffer, was angeblich die ganze Punkwelt für immer verändert hat, stellen wir heute in einer neuen Kultklopper-Folge auf den Prüfstand. Also dementsprechend macht euch bereit für Kultklopper Nummer so und so. Keine Ahnung. Bad Religion with Suffer. Also, Simon, wir haben es den Leuten versprochen. Wir haben versprochen, wir werden es uns geben. Und ich muss auch zugeben, ich habe mir die Suffer in Gänze vorher noch nie angehört. Du?
Nö. Warum sollte ich?
Ja. Ich habe mir die einzige Bad Religion-Platte, die ich wirklich in Gänze oft gehört habe, war die von 96, The Grey Race. Da, wo auch dieser ganze bekannte Song ist hier, The Punkrock-Song.
This Alter.
Is just a Punkrock-Song. Fürchterlicher Song, brauchen wir gar nicht drüber reden. Spar dir dein Hate. Der Hate-Rocket-Launcher soll noch geladen bleiben für einen Moment. Die hatte einen Kumpel von mir und der Kumpel hatte auf jeden Fall immer diese, das hatte er später auch mit der Color and the Shape von den Foo Fighters, die so ein bisschen die Angewohnheit, nicht sonderlich ein guter DJ zu sein, sondern dass man teilweise ein halbes Jahr lang dieselbe Platte jeden Tag 6-mal nacheinander gehört hat und dann kam die nächste Platte dran. Und dementsprechend musste ich sehr, sehr, sehr oft durch die Grey Race und irgendwie die Grey Race, die Stimme von Bad Religion, der ganze Sound, die ganze Songstruktur, die ganze Ästhetik von Bad Religion stürzt mich direkt in Todessehnsucht, Depression, wie die Abschlussmelodie von der Lindenstraße, Sonntagabends, wenn man weiß, Alter, ich muss morgen wieder in die Schule und ich hasse mein Leben.
Ja, das ist, das hast du sehr schön gesagt, Hanno. Mir geht es extrem ähnlich. Ich glaube, wir gehen darauf noch genau ein. Ich glaube, das größte Problem an Bad Religion sind ganz vorneweg die Gesangsmelodien. Ich habe noch nie...
Hold your horses, ich weiß nicht. Ich hab auch so eine große Liste gemacht. Probleme doppelt.
Ja, ich habe auch. Auf jeden Fall. Ähnlich. Bevor wir hier in die...
Bad Religion Probleme.
Bevor wir in die Vollen gehen, mir geht gerade auf, dass wir vergessen haben, die PayPal Zuwendung vorzulesen. Wollen wir das noch machen oder...
Ja, das machen wir auf jeden Fall. Pass auf. Das machen wir in der nächsten Folge. In der Folge 100. Okay. Und wir rufen euch jetzt dazu auf, ja, für die Folge 100, einfach weil es natürlich immer Geld gerne gesehen ist in der Klingeltasse, hier Kasse bei uns, haut auf die Bierglocke, ja.
Werdet absurd. In den Spenden.
Werdet absurd, also so die Folge 100 soll ein absolutes absurdes Fest galore werden. Also hier könnt ihr es jetzt alles, was ihr schon immer mal loswerden wolltet. Ihr wisst, wie das Spiel läuft. Wo können die Leute spenden, Simon?
Unter paypal.me/gearofthedark. Das ist paypal.me/gearofthedark.
Geil, Simon. Wir haben es echt vergessen mit dem PayPal-Spenden. Also seid uns nicht böse. Wir machen es tatsächlich in der Folge 100. Viel geiler. Also haut in die Tastatur und
Back to Suffer, Alter. Also,
ja, überrascht uns. Also wir haben ja wirklich schon viel Leid gesehen hier in den PayPal-Spenden. Also wir wollen jetzt, dass ihr der ganzen Sache nochmal eine Krone aufsetzt. Also, ja. Back to Suffer. Paar Hintergrundinfos vielleicht. Bad Religion, ich meine, wir brauchen den Leuten die Band jetzt nicht nahe bringen, so. Aber wie vertraut bist du, / warst du mit der Band, bevor wir uns entschieden haben, durch das Tal der Tränen zu gehen?
Also, ich bin natürlich vertraut durch die Band, weil in jungen Jahren, als ich mit meinen ganzen Spandauer Goth-Punk-Metal-Leuten abgehangen habe, war Bad Religion so eine Konsensband. Das war wie Nirvana. So, weißt du, wie ich meine?
Ja, ja.
Also wirklich, absolut. Wirklich fast auf dem Level. Und
NoFX mochte auch jeder.
Ja, also das, auf das, jeden. Aber ja. Bad Religion würde ich sagen, ich kannte Bad Religion vor NoFX allein, weil die Band hatte irgendwie eine andere Präsenz. Liegt vielleicht auch so ein bisschen, habe ich so rausgefunden zwischen den Zeilen, dass Bad Religion sehr früh in Europa relativ erfolgreich waren.
Also sie haben ganz, ganz viel in Europa Ende der 80er genau. Oder in den 80ern schon getourt, bevor sie überhaupt, das geht aber ganz vielen Ami-Bands so. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, ich weiß nicht, wer es ist, es werden die Die Hard-Fans da draußen wissen, aber ich glaube auch auf Zuruf eines deutschen Promoters.
Ja.
Gegen vielen Bands so, zum Beispiel Rich Kids on LSD auch.
Ja, genau. Und das war eigentlich...
später noch zu sprechen komme.
Okay, das war mein Erstkontakt mit der Band. Und ja, du hast gerade schon diesen Punkrock-Song angesprochen. Das ist so ein Song, wo der lief dann so auf Partys, wo dann alle teenie-mäßig mitgesungen haben. Und keine Ahnung, ich sag mal so, ich hatte früher keine richtige Meinung zu der Band. Ich weiß aber genau, dass es mich nie so gereizt hat, dass ich mir jemals hätte eine Bad Religion CD kaufen wollen. Hab ich nie gemacht, aber es ist auf jeden Fall in meinem Freundeskreis extrem präsent gewesen.
Kann ich 100% so unterschreiben, hätte ich nicht schöner sagen können. Es war eine Band, die war immer da und hat mich immer kalt gelassen, wie so kalter Kaffee, Alter. Hintergrundinfos kurz, ne? Ihr kennt natürlich alle das Label Epitaph Records. Wenn ich mich nicht täusche, wurde dieses Band, das wurde ja gegründet, Epitaph, vom Gitarristen von Gorowitz, wenn man es so ausspricht, Brad Gorowitz. Der hat das Label gegründet. Ist natürlich mittlerweile ein riesiges Label und der war auch zwischenzeitlich raus aus der Band, wenn ich mich nicht täusche, um sich, haltet euch fest, auf The Offspring mit Smash zu konzentrieren, die natürlich eine der wichtigsten, größten Bands der Welt waren Mitte der 90er Jahre auf einmal mit diesem Album. Und ich glaube, wenn ich mich nicht täusche, heißt es, deswegen ist er auch mit aus der Band ausgestiegen, um sich mehr auf Epitaph und sein Million Platin-Selling-Album mit Smash zu konzentrieren.
Ja, unter anderem, aber da waren, das fand ich sowieso so interessant bei der
Band. Und Drogen auch.
Ja, genau, Drogen, wollte ich gerade sagen. Fand ich sowieso so interessant bei der Band, wie oft Member ein- und ausgestiegen und wieder eingestiegen sind oder gefeuert worden und trotzdem wieder eingestiegen sind. Also irgendwie müssen die alle cool genug miteinander gewesen sein, um dieses Karussell irgendwie mitzumachen. Weil normalerweise, man stellt sich so vor, wenn man aus einer Band rausgekickt wird, wie der Drummer damals, der für dieses... mir fällt gerade der Titel nicht ein, für dieses proggige Album rausgeschmissen wurde, weil er nicht gut genug war und später wurde er dann wieder
angeheuert. Da können wir auch noch drüber sprechen, Into the Unknown.
Absolut, können wir gerne machen.
Das Album.
Aber ne, weißt du, also ich fand es sehr interessant, dass da Leute immer gegangen sind, gegangen worden und später auch wiedergekommen sind und sich trotzdem irgendwie alle anscheinend irgendwie gut genug verstanden haben, um das so zu machen.
Es war ein Gehen hin und her. Also ne, Bad Religion waren ja immer auf Epitaph, dann sind sie, glaube ich, zu Atlantic gegangen irgendwie, hatten da auch richtig, richtig große Platten. Also ich weiß nicht, also das ist jetzt natürlich auch nur gefährliches Halbwissen, aber die absoluten Heydays der Bands, was so Record Sales betrifft, waren so, glaube ich, The Grey Race und Stranger Than Fiction so halt. Ne, das war natürlich auch das Epidom der Alternative Music, so halt 94 bis 96, wo halt natürlich alles ging, es überhaupt keine Limits gab und ja, und dann sind sie auch später zu Epitaph zurück, wenn ich mich nicht täusche. Wenn man sich den Wikipedia-Eintrag zu Bad Religion durchliest, dann liest man zum Beispiel: The band pioneered the punk rock revival movement of the 1990s, establishing a formula for California-based punk bands such as Green Day and Epitaph signed acts as The Offspring, Norfx and Rancid. Sehr, sehr interessant, ne? Weil ganz ja viele Bands, und ich weiß halt auch zum Beispiel, dass Fat Mike von Norfx behauptet, Alter, die Suffer, die Platte, mit der wir uns heute extra oder im Speziellen beschäftigen, hätte Punkrock für immer verändert. Das mag für viele Leute stimmen und nach der Platte war nichts mehr, wie es vorher war. Das ist halt total geil, weil ich finde, dass keine dieser Band auch nur annähernd wie Bad Religion klingt.
Ja, das mit...
Also insbesondere Rancid, eine Band, die ich wirklich sehr, sehr liebe, überhaupt nicht. Man kann es natürlich Norfx nachsagen, ja, dass sie auch viele von den A's und O's und diese ganze Skateparken-Chöre haben. Aber insgesamt finde ich jetzt all diese Bands, Green Day, Offspring, Norfx und Rancid, halt einfach apokalyptisch viel geiler als Bad Religion. Und ich mag nicht mal alle von diesen genannten Bands.
Ja, geht,
aber dazu später.
Geht mir ganz genauso, ja. Ich finde, das mit Norfx, mit Fat Mike habe ich auch gelesen, dass das für ihn quasi die most influential Platte ever gewesen ist quasi. Und ich muss sagen, dass mir die Melodien bei NoFX ungefähr 666 mal besser gefallen als bei Bad Religion. Also kann man vielleicht so sehen, natürlich, also was ich so ein bisschen rausgelesen habe aus der Sache, ist, dass der Sound, den die auf der Suffer gefahren haben, dieser überaus melodische Sound, schon was Neues war. Und ich musste da so ein bisschen an Fear Factory denken, denen nachgesagt wird, die erste Band gewesen zu sein, die so diesen... harte Mucke mit dann so Klagesangspassagen gemischt haben und Bad Religion wird halt nachgesagt, die erste Punkband zu sein, die so ultra melodisch und so ein bisschen mehr polished war sozusagen und dadurch, durch diese Eingängigkeit irgendwie quasi die Tür und Tor für Punk noch mehr aufgestoßen haben, so aus dem Hardcore raus in den Mainstream quasi.
Ja, was ich aber auch strange finde, ne, so auch so Wikipedia jetzt mal drauf geschissen, aber auch Bad Religion has been described as melodic hardcore punk rock, skate punk and hardcore punk. Ja. Welcher Vogel beschreibt denn Bad Religion als Hardcore Punk? So, also ne, also ich verstehe das ja alles, ne, das war ja große ein Konglomerat von Leuten, gerade diese südkalifornische Szene irgendwie Anfang der 80er Jahre, ich weiß, ne? Man hatte wahrscheinlich irgendwie kommt aus demselben Umfeld. Aber Hardcore-Punk hat für mich irgendwie einen anderen Sound. So, also ich finde jetzt nicht, dass sie irgendwie wie Black Flag klingen oder so. Ne?
Ja.
Das ist so schön, Alter. Ich kann mir richtig vorstellen, wie die Leute, die Punkrock-Polizei ist ja die, wie wir alle wissen, die strengste Polizei der Welt. wie sie jetzt gerade zu Hause am Apparat, am Äther sterben, von diesen gefährlichen Halbwahrheiten, die wir vom Stapel lassen.
Wo du gerade Black Flag sagst, hast du dir diese How Could Hell Be Any Worse mal angehört von Bad Religion?
Selbstverständlich. Und das ist nämlich der Punkt dazu. Die Platte finde ich tatsächlich ganz gut. Die kannte ich vorher jetzt auch nicht so wirklich gut. Aber wenn bitte Punkrock, dann bitte so.
Die ist auf jeden Fall deutlich erträglicher für mich auch.
Das Debütalbum.
Genau. Und ich finde die Gitarren oder die Instrumente jetzt erinnern schon ein bisschen an Black Flag. So ein bisschen.
Stimmt, ja, also ne, ich verstehe, also gut, vielleicht revidiere ich das, was ich gesagt habe, dass sie aus dem Hardcore-Punk oder aus dem Melodic-Hardcore kommen, vielleicht ist doch was dran oder ganz bestimmt ist sogar was
Auf Suffer
dran.
Hört man davon. Nur aber nichts mehr. Ja.
Nada, also ne, so, das muss man halt auch ganz klar sagen und gut, dass du das ansprichst. Das erste Album, das Debütalbum von denen kam 82, How Could Hell Be Any Worse, hatte ich vorher auch nicht so auf dem Schirm, wie gesagt. Also wir setzen uns hier mit Bad Religion auseinander, weil das eine Band war, die uns einfach nie interessiert hat. Und jetzt sind wir ins Rabbit Hole abgetaucht. Die Platte finde ich cool. Ganz cool. Also, ne, könnte ich auf hier. Das ist eine Platte, die könnte ich definitiv mal wieder auflegen. So. Oder das könnte ich mir vorstellen, dass ich die, was weiß ich, ab und zu mal hören würde. Weil die hat natürlich diesen geilen Sound.
Auf jeden.
Also diesen Oldschool-Sound, diesen punkigen Sound, den man sich wünscht. Und du hast es eben schon mal angesprochen. Und dann ist 1983, glaube ich. Ich glaube, das muss 83 gewesen sein. Oder 84, ich weiß es nicht so. Ne? Auf jeden Fall die nächste Platte, was extrem Weirdes passiert. Und dann kam eine Platte, die hieß Into the Unknown.
Ja.
Und davon hatte ich überhaupt keine Ahnung. Wieso übrigens, by the way, ganz, ganz viele Bad Religion Fans auch selber nicht. Mhm. Die wurde auch nie wieder als Single-Format oder als LP oder als CD wieder re-released. Nur im 30-Jahre-Box-Set, glaube ich, kam die nochmal. Auf jeden Fall hat man es da mit einer Platte zu tun, die ja auch wirklich ohne Scheiße, und ich übertreibe jetzt nicht, so Prog-Momente hat, so in so einem 80s-Sound. Manche Momente klingen wirklich original wie David Bowie. Mhm. Es ist völlig absurd, was da auf der Platte passiert. Und ich bin mega Fan. Also wirklich, das ist mit Abstand meine Lieblings-Bad Religion-Platte. Okay, ich bin jetzt kein Fan von den anderen. Aber die Into the Unknown, ich hatte ja keine Ahnung. Ich wünschte, die Band wäre so geblieben. Mega geil. Massive Respect, das überhaupt zu machen. War bestimmt ein Schlag in die Szene, in die Fresse der Szene damals.
Ja, die Platte ist natürlich auch grandios gefloppt. Ich muss sagen, ich wollte die Platte mögen, nachdem du mich darauf aufmerksam gemacht hast, weil on paper klingt das für mich alles ganz cool. Problem ist, dass die Gesangsmelodien von diesem Vogel einfach unerträglich sind, oft zumindest. Es ist so ein bisschen, wie soll ich sagen, es gibt schon coole Momente auf der Platte, aber so richtig ausgehalten habe ich es nicht und nach ein paar Songs bin ich auch da ausgestiegen. Aber Respekt habe ich davor auf jeden Fall, sowas zu machen. Klar, also ich sage, mit allem gebrochen sofort, was sie sich vorher aufgebaut haben, um sowas rauszubringen, ist schon ein starkes Stück. Aber die Band ist natürlich auch so ein bisschen temporär dran zerbrochen, kann man schon so sagen.
Um ein bisschen zeitlichen Kontext zu geben für euch, ne? Dass wir reden jetzt gerade irgendwie von den 80er-Platten und dann kam die nächste Platte, viele, viele Jahre später, und zwar erst 1988, kam dann das legendäre Album, über das wir heute im Speziellen sprechen wollen, und zwar eine Platte namens Suffer. Die Platte, die angeblich Punkrock für so viele Leute für immer verändert hat, bla bla bla, kommen wir später drauf. Nur um ein bisschen zeitlichen Kontext zu geben. 93, also ne, zwischen der Platte und 93 kamen dann noch diverse andere Platten. Und die erste Platte, die ich immer mitgeschnitten habe, war die Recipe for Hate. Das ist diese Platte, wo diese beiden Hunde drauf sind oder diese Hundeköpfe hinter diesem roten Cover oder so. Ich habe das jetzt nicht mehr ganz auf dem Schirm, aber die kam 93, wenn ich mich nicht täusche. Und das war das erste Mal, als ich so die Platte, da war ich ja auch erst fuck 11, so, aber so Musikmagazinen und so gesehen habe. So, ne? Und dann kam die Stranger Than Fiction, das war, glaube ich, die bestverkaufte Bad Religion-Platte bis heute. Und das war dann schon so ein Mainstream-Erfolg, also so ein Underground/Mainstream-Ding. Darf man ja nicht vergessen, 94, 95, da kam Out Come the Wolves, da kam Green Day Dookie, da kam Offspring mit Smash und so. Da war auf einmal ganz, ganz, das war eigentlich das Punk-Revival in den 90ern, so, ne? Und da waren natürlich Bad Religion auch ganz vorne mit dabei. Nicht zuletzt auch wegen dem Epitaph-Label. Und dann kam 96 die Platte The Grey Race, da habe ich schon drüber gesprochen, die ich damals bei meinem Kumpel immer hören musste, mit Punkrock-Song, fürchterlich, This is just a Punkrock-Song und so, also fürchterlicher Song, fand ich damals schon scheiße.
Ja, Dito.
Und den Song mit 13, 14 schon scheiße zu finden, das heißt nicht, dass du besonders cool bist, sondern das heißt, Alter, dass der wirklich echt dämlich ist, so, ne? Also Also es gibt ja so Bauernfänger-Songs, so Song 2 von Blur oder so. Ist ja halt geil, kann man sagen, was man will. Aber der Song ist so dermaßen Banane. Und man denkt es kaum. Aber Bad Religion konnte mit sehr, sehr schlechter Gesellschaft, nur 2 Jahre später, 1998, mit einem Song namens Raise Your Voice auf einer Platte, die No Substance heißt.
Passend.
Noch ein drauflegen, was schlechten Geschmack betrifft. Und zwar mit einem Feature-Gast namens Campino, ja. Und da haben sie einen Song rausgehauen, der Raise Your Voice heißt. Wenn ihr das vergessen habt, zu Recht verdrängt habt, hört euch das mal bitte an. Raise Your Voice 1998. Bad Religion versus Campino. Meets Campino und das Video dazu. Hast du es gesehen, Simon? Es ist
ja, auf jeden Fall. Erster Fun Fact: Unter dem Video sind genau 0 Kommentare. Da musste ich so drüber lachen.
Das liegt aber sicherlich daran, dass das irgendein Fan hochgeladen
kann
hat. Das
sein.
Ist kein offizieller
Kann Account sein, aber so. Null Kommentare fand ich schon sehr gut. Es ist natürlich wirklich. Also ich finde ja Bad Religion generell schon ziemlich geschmacklos. Allerdings, ich zitiere aus dem Text: Fa, 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 raise your voice. 4-mal hintereinander.
Alter.
Raise your voice, das ist natürlich, da kommen wir später auch noch drauf, auf das ganze, auf die ganzen Lyrics irgendwie. Und egal worum es bei Bad Religion geht, also sucking the fun out of the room like no one. Yeah. So, ne? Es ist halt immer, es geht immer darum, so immer ist der Zeigefinger oben. Und da muss man sagen, ist Campino natürlich 1998 ein gut gewählter Gast gewesen. Er macht dann seinen typischen Campino-Tanz und so. Und ey, ich bin ein riesiger Hosen-Fan. Mhm. Nochmal, ne? Also ich sag das mit allem Respekt. Also jetzt, die alten Hosen ist für mich die wichtigste Band überhaupt. Das ist für mich die Band überhaupt mit neben AC/DC, warum ich selber Musik gemacht habe, so oder mache, so, ne? Also fair warning, es ist all good clean fun hier, das muss man sich aber gefallen lassen können, dass nicht alles, was man macht, gut altert. Campino findet den Song wahrscheinlich immer noch mega, das glaube ich, kann er auch, genauso wie Bad Religion selber, aber Campino hat auch seinen typischen Campino-Tanz drauf, so, weißt du, so die Hände in den Hüften, so ein bisschen Mick Jagger-mäßig, und es wird von beiden Protagonisten sehr ernst in die Kamera gestarrt und fa, 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 raise your voice gesungen.
Ja.
Denn es geht natürlich gegen das Unrecht aufzustehen und mal jetzt richtig was zu bewegen. Und so kann man natürlich alles machen, auf jeden Fall. Fun Fact, raise your voice. Einfach mal wieder angucken.
Ja, ja. Zur Erinnerung.
Schon heavy, Leute.
Einfach zur Erinnerung.
Ja, zur Erinnerung.
Ja,
zur Erinnerung,
vielleicht,
wenn halt einfach so eine alte Bockwurst schmeckt, die man gefunden
hat. Ja, einfach als Quality Control für den einen Geschmack, vielleicht einfach nochmal Raise Your Voice. Auch Punkrock-Song übrigens, ne? Ich finde, was an Bad Religion generell, und wir werden das weiter ausführen, Bad Religion haben so ein Gefühl dafür, in den Gesangsmelodien unaufgeregt zu klingen. Das ist alles so schluffig.
Als wenn die immer was vorliest, wie so ein Lehrer. Ach ja, Moment mal, ist er ja
hoppla,
auch.
Ja, aber es ist alles so schluffig, ja. Weißt du? Und dann, this is just
Professor,
a Punk-Rock-Song. Ja, das ist so, ja, es tatsächlich, ja, du hast wirklich jetzt nur irgendeinen Punk-Rock-Song
gemacht. Da komme ich gleich drauf.
Ja,
das ist genau, merk dir bitte mal genau das, wie du das gerade beschrieben hast. Ich würde mit dir gerne kurz vorweg nochmal eben kurz die, also quasi alle popkulturellen Aspekte der Band eben kurz zumindest angerissen haben.
Mach das.
Ein anderer ganz wichtiger Aspekt von Bad Religion, was auch für Bad Religion spricht, ist natürlich deren iconic Logo. Ne?
Ja.
Das Logo kannte man als Kind. Jeder hat das gesehen. Ich habe den Aufkleber als Kind überall gesehen und fand das irgendwie immer richtig heftig. Das Logo genießt unter den Fans immer noch großes Ansehen und hat den Titel The Crossbuster.
Mhm.
So nennen wohl angeblich Fans das Logo. War mir nicht bekannt. Ich finde aber, das Logo kann man durchaus bringen. Es ist dieses durchgestrichene Kreuz und stumpf ist Trumpf. Die haben sich das ausgedacht, als die Band selber 15 waren, und ich ziehe meinen Hut.
Ja.
Das ist halt einfach geil. Ey, unsere Band heißt Bad Religion, das ist unser Logo, Alter. Das hätte sich die Marketingabteilung von Kanye West nicht besser ausdenken können. Wirklich unglaublich. Es ist so, naja, also da steckt schon sehr, sehr viel Kalkül oder eben halt gerade das nicht hinter. Es ist halt so, wie sagt man, so ein Schuss aus dem Bauch und ein absoluter Volltreffer.
Es ist halt du hast es ja gerade schon angeschnitten, dieser erhobene Zeigefinger auch einfach direkt irgendwie in die Ikonografie der Band mit eingebunden. So, es ist halt ganz klar, hier ist unsere Meinung so. Aber es ist natürlich ein geiles Logo. Und natürlich habe ich das auf diesen Patch auf wahrscheinlich 500.000
abgeschnittenen BW-Hosen.
Ja, ja.
Genau da, Alter, gehörte er hin.
Und Rucksäcken.
So, also das BW-Rucksäcke natürlich. So. Und natürlich die Holzfällerhemden um die Hüfte, Chucks an, eine abgeschnittene BW-Hose und entweder hatte man ein Bad Religion T-Shirt an oder der Bad Religion Patch war irgendwie auf dem Hosenbein genickt oder eben halt eben auf diesem Rucksack. Mhm. Und deswegen, die Band war omnipräsent.
Ja.
Mir hat das Logo immer gut gefallen, weil ich das immer so ein bisschen krass fand. Ich war damals, als ich das erste Mal gesehen habe, vielleicht 10, 11, 12 oder sonst was. Und ich war ja auch im Konfirmandenunterricht und so, ne, damals. Ja, ja. Und ich fand das dann so, das kannst du nicht bringen, das ist zu heavy. Ich hatte null Probleme damit und meine Eltern übrigens auch nicht, mich mit einem Machine Head T-Shirt in die Kirche zu schicken, wo hinten riesengroß Fuck It All drauf stand. Aber das durchgestrichene Kreuz, Alter, weiß nicht, Alter, da trete ich den Leuten hier ein bisschen zu sehr auf die Füße, so, ne? Mhm. Nicht, dass ich oft und viel in der Kirche war, aber Konfirmandenunterricht war halt so ein Ding, das haben damals alle gemacht, weil es gab natürlich damals Kohle.
Klar.
Am Ende der ganzen Geschichte. Da hast du das mitgenommen und fand ich so ein bisschen edgy als Kind. So, war so ein bisschen, oh, Leute, weiß jetzt nicht, ob das sein muss, ne?
Also, muss das
da war
sein.
Ich jetzt nicht so heavy drauf wie Bad Religion selber. Aber ist natürlich extrem gut gealtert, das Logo. Also ich würde das Bad Religion Logo, wir haben glaube ich mal über Logos gesprochen in der Folge über Artwork oder so. Ich würde das Bad Religion Logo neben fucking AC/DC, Kiss, Metallica und so definitiv unter eins der wichtigsten und besten und most influential Logos aller Zeiten im Kontext Rockband einordnen.
Ja,
dafür massiven Respekt.
Würde ich mitgehen. Wie gesagt, die Ikonografie, das hat auch nicht jede Band gemacht früher, darf man auch nicht vergessen, dass eine Band auch ein eigenes Icon hatte sozusagen oder ein eigenes Symbol.
Icon, das ist das Wort.
Ja.
Ja,
von daher, ja, es ist auf jeden Fall ein super Aufhänger für die Band und hat mit Sicherheit extrem viele Leute dazu gebracht, sich das mal anzuhören so.
Du hast es eben schon gesagt, dass dein Problem, grundsätzliches Problem ist, dass die Texte der Band vorgetragen werden in einer eher verhaltenen Art und Weise.
Ja.
Dass der Sound auch, dass irgendwie nichts an der Band wild ist. Und ich hab mir eine große, große, große Liste gemacht, wo Problems steht, Doppelpunkt.
Mhm.
Und der erste Punkt ist eigentlich ähnlich, genau das, was du angesprochen hast. Die Band bricht nie aus. Die Band verliert nie die Kontrolle. Also es gibt nirgends und immer der ganze Sound, egal, und ich beziehe mich jetzt noch nicht mal wirklich auf die Lyrics gerade, aber natürlich die Art und Weise, wie die Lyrics vorgetragen werden, das ist natürlich genau das, was du angesprochen hast. Dieser erhobene Zeigefinger-Sound. Selbst die Gitarren und die Drumfills klingen nach dem erhobenen Zeigefinger. Irgendwie ist es alles immer so sehr, sehr sortiert und für mich so das absolute Gegenteil von Punk. Die Band explodiert nie ob ihrer eigenen Wut. Also nie verliert sie die Kontrolle und schießt über das Ziel hinaus. Und das ist eigentlich genau das, was ich bei Punkplatten mag, wenn man auch einfach mal übertreibt. Jetzt muss man fairerweise sagen, jeder Jack ist anders. Ja? Und die Wut von Menschen und Gefühle grundsätzlich werden natürlich, zeigen sich immer unterschiedlich bei Leuten. So, ne? Und Bad Religion Fans werden jetzt wahrscheinlich behaupten, gerade deshalb ist es so intensiv, weil die Band halt eben nicht die ganze Zeit fuck und shit und brüllt und hast du nicht gesehen. Ich empfinde es leider nicht so. Für mich ist es alles so zurückhaltend. So, also bei mir zündet es nicht.
Ich habe die ganze Zeit drüber nachgedacht und mir die Frage gestellt, wovon ist der Sänger eigentlich beeinflusst? Aber was mir gerade einfällt als guter Vergleich, ein ähnlich schluffiger Song, ein Song, der für mich klingt wie Musik gewordenes Schulterzucken, Losing My Religion von R.E.M. Das ist eigentlich genau der gleiche scheiß, belanglose,
ich weiß nicht,
Schluffi-Vibe.
Wie du das in einen Topf schmeißen kannst. Ich weiß, dass du ja R.E.M. hasst. So.
Also vor allem diesen Song.
Ich hasse
Song.
R.E.M. wirklich nicht.
Ich
mag die Monster-Platte sehr gerne von denen.
Keine Ahnung, aber der Song ist einfach so, es gibt nichts, was belangloser klingt. Es ist eigentlich genauso unemotional und schluffi-mäßig vorgetragen wie jeder Bad Religion Song. Zumindest im Gesangs-Department.
Gewagte These, aber ich lasse das mal so stehen. Ich fühle das. Ich weiß, was du meinst. Auf jeden Fall. Aber mir geht es grundsätzlich so. Mein Hauptbeef mit der ganzen Band, mit der ganzen Performance, mit allen Songs, und das zieht sich über alle Platten, außer die How Could Hell Be Any Worse, die und die Into the Unknown, aber alle anderen Platten, so, das ist so, die Band bricht einfach nie aus. Sie verliert nie die Kontrolle. Und die Wut kocht nie über. Und das ist was mir als Punkband irgendwie fremd ist. Und es gibt, ja, es ist so, manches ist sogar eigentlich auch so ein bisschen cool, wenn man sich das anhört. So, ne? Dann denkt man so, ja, immer wenn ich denke, ja, das geht eigentlich gerade, das Riff funktioniert, so, ja, irgendwie so richtig, doch schlecht ist es doch nicht, dann sind die Chord Progressions so wahnsinnig unsexy. Ist dir das auch aufgefallen?
Ja, meine Notiz dazu ist, dass du das Gefühl hast, dass eigentlich alles immer Dur ist. Weißt du, wie ich meine? Das ist so.
Nee, das Gefühl habe ich zum Beispiel überhaupt nicht. Ich finde, oder vielleicht die Chords sind Dur, aber genau, und durch seine leicht wimmernde, ja, so beschwerdende Stimme wird das halt vielleicht alles so ein bisschen, kriegt so eine Mollnote dann. Nölig, das ist das Wort, nölig.
Also ich habe das jetzt nicht komplett durchanalysiert alles, aber weißt du, ich denke, vor allem wegen diesen Chören im Hintergrund auch oft denke ich so, was soll das sein? Versuchen die so diesen Barbershop-Quartett-Vibe in ihren Punkrock zu bringen? Dann denke ich aber so ein Barbershop-Quartett besticht meistens dadurch, dass die geile Tonartwechsel einbauen. Ja, du hast dann zwei Leute, die auf einmal die Tonart wechseln, während die anderen noch ihren Chor halten. Sowas passiert alles bei Bad Religion überhaupt nicht. Das ist alles, die Melodien, Gesangsmelodien klingen in jedem Song gleich, die Vocal Patterns, die rhythmischen Patterns sind gleich, über den fast immer gleichen Drumbeat in jedem Song. Es ist so, es ist, also ich habe wirklich Schwierigkeiten, die Songs voneinander zu unterscheiden, und das geht dann vielleicht, also keine Ahnung, ob die Texte bei den Leuten so eine krasse Rolle spielen, dass das der Unterscheidungsfaktor zwischen diesen Songs ist, aber rein musikalisch betrachtet, finde ich, ist das alles so, keine Ahnung, es ist alles extrem gefällig. Es gibt, wie du schon sagst, keine Ausbruchmomente, es gibt auch keine krassen Überraschungsmomente, wo du auf einmal denkst, oh krass, was geht denn hier jetzt? Bei einem Song ist mir was aufgefallen, beim Titeltrack der Platte kommt am Anfang so für ein paar Sekunden so ein sperriger Akkord. Dann denke ich, was ist denn hier los so, ja? Und aus diesem sperrigen Akkord wird dann sofort wieder in dieses Lala-Dur-Geleier irgendwie, wie soll ich sagen, umgeschaltet, und dann ist der Reiz auch schon wieder vorbei.
Das ist witzig, dass du das ansprichst, weil ich habe mir auch eine Notiz gemacht hier. Ich glaube, der Song heißt Best For You.
Ja, den habe ich auch rausgeschrieben.
Nummer 8 pass auf. Da gibt es nämlich ganz am Ende so ein Gitarren-Noise-Chaos. Und das ist die totale Offenbarung für mich, nachdem man sich schon irgendwie 7,5 Tracks reingezogen hat, wo so gefühlt gar nichts passiert. Ja. Und dann wird es auf einmal so komisch noisig. Und das war für mich ein sehr, sehr wichtiger Moment irgendwie, so um kurz durchzuhalten. Grundsätzlich, lass uns nochmal kurz zurück zur Stimme gehen. Mhm. Ich bin nun wirklich auch wahrlich kein guter Sänger, und ich habe auch keine schöne Stimme, aber ich finde, der Sänger von Bad Religion klingt wirklich so, als würde mein Vater singen. Oder irgendjemand, den man auf der Straße oder auf... Nee, Moment, Alter, weißt du, wie das klingt, Simon? Immer wenn der Bad Religion Sänger singt, als würde jemand Karaoke singen. So klingt das so. Diese Stimme passt so mega nicht zur Mucke, Alter. Und irgend so ein Larry, Alter, nimmt sich das mal la la la. Und oh, Alter, wir sind auch echt fies heute. Aber weißt du, was ich meine? Dieses, ja, Gefühl, so irgendjemand singt da so drüber. Und diese ganzen ohne Ende, also die haben mehr A's und O's als, ja, keine Ahnung, als Fußballchöre oder so. Das ist, und die kommen dann auch nicht so geil Crew-Oi-mäßig, nee, oder Hardcore-mäßig, wie man das von Rancid kennt und liebt, wo man sich sofort irgendwie in den Arm hängen will, so biermäßig, so, sondern es ist direkt irgendwie so ein komischer Upturner. Und das ist, ne, nochmal zu den Chord Progressions, auf die Riffs komme ich später zu sprechen. So, manchmal denkt man, ey, die Songs sind eigentlich sogar vielleicht so ein bisschen ganz cool, insbesondere wenn er nicht singt.
Ja, genau.
Und dann kommen aber die Hooks, Alter, und die Hooks sind der allergrößte Schwachpunkt der Platte. Denn dann kommen nämlich diese Chord Progressions, und die sind so wahnsinnig unsexy. Du hast irgendwie so ein punkiges Riff und man denkt, ja, so schlecht ist das ja gar nicht, geht sogar einigermaßen klar. Und dann machen die so, und der Song verliert so komplett an Drive, Alter, weil es die billigste von allen möglichen Alternativen ist, wie man irgendwas betonen, singen oder spielen könnte. Und das, dann denke ich mir, das kann nicht euer Ernst sein. Und ich meine, 1988, da haben die dann halt auch irgendwie schon 8 Jahre Musik gemacht, so, ne? Und ich habe gefühlt, diese ganz schwachen Momente wiederholen sich innerhalb der eigenen Platte sogar. Innerhalb der eigenen Platte öfters mal.
Ja, naja, definitiv.
Das fällt mir dazu zur Stimme ein. Und also ganz krasse Beispiele ist so, wo man denkt, so, ja, der Song ist ja eigentlich ganz cool. Und dann kommt aber eigentlich das Wichtigste, so die Catchphrase oder die Hook ist Delirium of Disorder oder Give You Nothing. Das sind so Momente, wo man denkt, so, ja, okay, die erste Minute geht klar oder die ersten 30 Sekunden, dann kommt die Hook und dann bricht alles zusammen. Weil man halt eben sich selber sabotiert im Songwriting.
Ja, Delirium of Disorder, die ersten 10 Sekunden des Songs sind die besten Vocals der ganzen Platte, nämlich wo der einfach extrem weit runtergepitcht ist.
Ich weiß, was du meinst.
Wo die Stimme verfremdet ist. Ah, cool, cool, cooler Part. Halten wir fest, wir finden die Chord Progressions belanglos, wir finden die Gesangsmelodien belanglos, ist die Band. Wir
müssen dann aber auch über die Riffs sprechen.
Ja, ja, die Band bricht nicht aus, ja, aus ihrem sehr kontrollierten, Gefälligkeitsmodus, so, ja, und die Riffs, ja, sprich über die Riffs, Hanno.
Ja, was ich mir zu den Riffs gestern oder vorgestern, als ich die Platte zum ersten Mal zweimal gehört hatte am Stück, habe ich geschrieben, es ist 1988. Entweder haben Bad Religion auf dieser Platte alle Punkriffs, die es bis dato gab, recycelt, wahrscheinlich inklusive ihre eigenen oder alles, in Großbuchstaben, was danach kam, so krass beeinflusst. Aber vieles kommt mir so derbe bekannt vor und sicher nicht, weil ich die Platte so oft gehört habe. Ich weiß nicht, wie die das machen, aber es ist so ein bisschen, als hätte sich AI eine Punkplatte ausgedacht. Ja. So klingen die Riffs für mich. Muss man sagen, es ist natürlich, der Grund, warum AI heute solche Riffs ausspuckt, sind Bands wie Bad Religion. Das muss man fairerweise sagen. Aber es, also, ne, ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Also, die spielen Riffs, als wären die Undercover Cops. So, also mehr Klischee kann es nicht sein. Und jetzt nach ein paar Mal hören, habe ich dann aufgeschrieben, irgendwie sind die teilweise so einfach, dass sie fast schon wieder geil sind. Nach mehreren Runden. Das betrifft bei Weitem nicht alle Riffs, aber manche zumindest von ihm. Was man fairerweise dazu sagen muss, was mir auf der Platte und bei Bad Religion grundsätzlich gut gefällt, ist die Bassarbeit. Ich mag den Bassisten. Ich mag, was der macht auf diesen extrem billigen Riffs. Und ich habe nichts, aber auch gar nichts gegen billige Riffs. Ich bin AC/DC-Fan. So, weißt du, wie ich meine? Und ich bin Lichtjahre davon entfernt, Ramones-Fan zu sein. Wirklich überhaupt nicht. Und trotzdem ziehe ich die Ramones und die Billigkeit der Riffs, den Riffs von Bad Religion, trotzdem noch extrem vor.
Weißt du, wo du gerade sagst, Riffs wie von Undercover-Cops? Ich muss an dieses Meme denken, wo der Typ mit dem Skateboard über die Schulter How do you do, fellow kids, irgendwie auch so
ganz genau so ist das so von ja. Wegen so, ja, Alter, wir sind hier jetzt alle zusammen, so, wir wollen irgendwie jetzt mal uns irgendwie in die Punk-Szene einmischen, so, und wir setzen uns jetzt hier so in so einem Think Tank am Wochenende, und da gibt's dann halt irgendwie Kartoffelsalat und wir denken uns Punk-Riffs aus, so, die dann halt bei den Punkern gut ankommen sollen. Wie gesagt, also ich kann mir keinen Reim draus machen, ob die alles 1988, als die Suffer rauskamen, was es bis dato gab, einfach genommen und wieder, weil ey, ich habe die Riffs schon 1000 Mal gehört und ich weiß nicht, also ohne die Platte gehört zu haben, und ich weiß nicht, ob ich sie von den Bands nach Bad Religion gehört habe oder ob ich die Riffs von Bands, die vor dem Suffer-Album da waren, gehört habe. Irgendwas geht da nicht mit richtigen Dingen zu. Denn, also ne, kommen wir mal zum nächsten Punkt. Lass uns mal über den generellen Sound sprechen. Denn das ist so ein fließender Übergang für mich. Für mich, ne, man kann, also ein Vorwurf, den ich der Platte, die ist halt einfach zu clean, die ist zu lasch. Der Drum-Sound ist auch so wahnsinnig lasch und man kann hören, wie soft der Drummer spielt. So, also vielleicht unterstelle ich dem jetzt auch halt irgendwie total was Böses und wahrscheinlich ist es ein total Hard-Hitter, ich weiß es nicht. Aber es ist nicht so gemischt. Die ganze Platte klingt halt einfach so wahnsinnig unangriffslustig. Die hat null Attack-Moment. So, die springt dir nie ins Gesicht, sondern die steht immer die ganze Zeit nur da mit diesem latent erhobenen Zeigefinger. Und nochmal, ich rede jetzt vom Sound, nicht von den Lyrics. Die Lyrics sind natürlich wahrscheinlich gut und wichtig und so. Und ich habe sie auch gelesen, da kommen wir gleich drauf. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Platte ist eine Besserwisser-Platte. Und da stehe ich nun mal gar nicht drauf.
Ja, also für mich, was mich besonders nervt am Sound der Platte, ist, dass es also alles auf die Vocals fokussiert ist. Die Vocals sind extrem laut, die Instrumentals.
Vocal-Up-Mix,
ja. Ja, genau. Und die Instrumentals, die sowieso schon relativ dünn und ungefährlich klingen, sind auch noch relativ großzügig, sage ich mal, nach hinten verschoben worden im Mix. Und das ist für jemanden wie mich, der die... Ey, also ich sag mal so, bei den Instrumentals, du hast es jetzt schon gesagt, dir kommen die Riffs alle bekannt vor, fair enough. Ich glaube, mich würde die Platte instrumental jetzt nicht komplett offenden, wenn die Vocals jetzt nicht so krass laut drüber wären. Die Vocals sind für mich, wie gesagt, der schlimmste Part an allem. Die Instrumente sind jetzt auch nicht geil, so, aber es ist halt weißt du was, die Instrumente sind irgendwas und die Vocals sind eine Frechheit, so. Und dann sind die Vocals aber so extrem in your face, Alter, dass du einfach, du kannst teilweise in, so im Chorus, ja, du hörst fast die Instrumente jetzt nicht mehr, wenn dieser Saya Aok Chor mit diesen belanglosen Gesangsmelodien drüber kommt. Du hörst nichts anderes mehr und es ist einfach so, Alter, es ist punishing einfach.
Der Gitarrensound grundsätzlich ist cool, finde ich.
Ja, ist okay.
Ich mag den Gitarrensound sehr, sehr gerne. Den Drumsound finde ich weird, irgendwie zu lush, und aus irgendeinem Grund hat er sich auch entschieden, es gibt ja so bekannte Tom-Größen. Mhm. Du hast einen Rack-Tom, die ist im Normalfall eigentlich immer Minimum 12, gerne mal 13, 14, dann hast du eine Stand-Tom, die ist 16 bis 18 oder so. Der hat sich entschieden, eine ganz normale Stand-Tom zu haben und irgendwie eine Rack-Tom, die wahrscheinlich eine Größe 6 hat oder so. Mhm. Auf jeden Fall klingt jedes Fell Boom, wie bei den Flippers. Also schon sehr, sehr erstaunlich. Die Stand-Tom klingt normal, aber die Rack-Tom, da ist immer so ein Flipper-Sound. Ich habe mich gefragt, ob der Roto-Tom spielt, so, weißt du? So, ich weiß nicht.
Das wäre auch egal. So geil.
Das kann ich mir auch vorstellen. Nee, die finde ich aber besser. Ja, ja. So, und dann steht er da.
Mit
so,
erhobenem, weißt du, Zeigefinger. Nein, ja, Roto-Toms sind besser.
Roto-Toms. Auf jeden, Alter. Kann ich mir richtig vorstellen. Nee, das verstehst du nicht. Nee. Alter.
Naja. So ein Lauch, Alter.
Der Gitarrensound ist auf jeden Fall cool und mir ist die ganze Platte irgendwie zu clean. Und mir ist dann aufgefallen, nach mehrmaligen Hören, es geht da gar nicht darum, dass die clean aufgenommen oder clean, also dass die clean aufgenommen ist, sondern wie die gespielt ist. Die ist auch einfach total exakt gespielt. Man merkt ja, so, die wollten das extra so mega clean und ungefährlich haben, weil es gibt ja, also Bands, ne, die jetzt so ein bisschen früher angefangen haben oder nicht früher angefangen haben, oder Platten, die vor der Suffer rausgekommen sind, da fallen mir Bands ein, die auch einen clean Sound haben, der jetzt nicht total distorted, so Hardcore-Punk, so GBH-mäßig oder so klingt, sondern die auch einen clean Sound haben, aber trotzdem irgendwie gefährlich bleiben und der generelle Sound irgendwie wild ist. Fällt mir ein, Zero Boys mit einer Platte namens Vicious Circle. Ich gebe hier mal ein paar geile Tipps. Hört euch das mal an. Rich Kids on LSD, Die Laughing. Verbal Abuse, Just an American Band. Oder auch Circle Jerks mit Golden Shower Hits. Das sind auch cleane Produktionen, aber trotzdem sind diese Platten irgendwie wild und knallen durch die Decke und wollen irgendwie, dass man Randale macht. Und die Bad Religion ist halt wirklich so, Alter, weißt du, wie die Bad Religion klingt? Ja, und das sage ich jetzt nicht wegen dem Beruf des Sängers, als würde auf dem Schulfest eine Lehrerband spielen. Ja, ganz genau so, ey, Punk findet ihr doch gut, wir haben hier mal was einstudiert. Genau so ist die Platte, Alter.
Ja, das klingt so ein bisschen, als wenn bei so einem Grillabend Nachbarn festgestellt, wie, du spielst ein Instrument? Du spielst Gitarre?
Ja, da hole ich dann direkt mal die Klampe raus.
Genau, auf jeden. So ist auf jeden Fall. Ich glaube, cleane Produktion, es ist ja auch immer so ein, wie soll ich sagen, cleane Produktion heißt ja nicht überproduziert zum Beispiel. Ne? Also vielleicht muss man das hier für die Hörer auch ein bisschen klarstellen, weil ich finde jetzt gar nicht, dass die Produktion, die, also überproduziert kann man dazu nicht sagen, weil eigentlich hat sie zwei Nachteile. Nein, sie ist clean und hat trotzdem keinen Punch und ist nicht... Genau, ja,
das ist das Problem.
Nicht.
Die ist halt, haut einfach nirgendwo, in keinem Moment der ganzen Platte haut irgendjemand wissentlich und gewollt auf die Kacke. Ja. Nicht ein Moment. Es gibt einfach keinen Moment, wo man denkt, so, weißt du, und jetzt trete ich dem allen in den Arsch. So, es gibt es überhaupt nicht, sondern alles ist immer so mit so Sicherheitsgurt und angezogener Handbremse. Ich weiß nicht, ob es an den Lyrics liegt, so, ne? Man merkt ja, dass die Band eine total klare Message hat. Man will was loswerden. Und ich glaube, dieser Belehrungsauftrag, ich möchte was loswerden, raise your voice style, so, ne? Das zieht sich natürlich durch alle Bad Religion Platten und natürlich somit auch durch die Suffer. Mir fehlt nach wie vor absolut die Wut, die Aggressivität, aber das habe ich eben vor 10 Minuten auch schon gesagt, Wut und Aggressivität äußert sich bei Menschen anders und vielleicht ist es seine Wut so zu singen oder sein Style ist seine Wut so zu kanalisieren, aber irgendwie... Ich fühle das nicht, das kommt einfach nicht an. Kannst du mir erzählen, dass irgendjemand die Suffer hört und sagt so, Alter, die sind so wahnsinnig wütend, Alter, und als nächstes gehen die auf die Straße und zünden ein paar Autos?
Ja,
und
nee,
so.
Also Blut, Schweiß und Tränen hört man in der Vocal Performance nicht, in der Delivery der Lyrics. Durchaus hätte man meinen können, wenn einem das so am Herzen liegt, diese, wie soll ich sagen, Protestsongs zu machen, ja, möchte man meinen.
Was sie ja sind, fast
alle. Ja, auf jeden Fall. Dann möchte man meinen, dass da auch ein bisschen, dass da gesangsmäßig auch ein bisschen mehr Kacke auf der Brust ist, so, ja, und nicht so dieses.
Die gute alte Kacke auf der Brust. Wer schätzt sie nicht?
Wer kennt sie nicht? Wer schätzt sie nicht? Ne? Aber ja, ich komme darauf immer wieder zurück. Es klingt unbeteiligt, unbeeindruckt. Es ist so, im Grunde genommen, ich finde, eigentlich klingen die Songs so, als wären sie nicht Protestsongs, sondern Einkaufszettel. Milch und Eier.
Wir hauen aber auch eine fiese Spitze nach der nächsten raus. Hey Leute, ihr seid herzlich eingeladen in den Comments uns genauso, also
zu Maßregeln,
uns einfach ein einzuschenken, ja, und zu Maßregeln, ja. Wir wissen, dass viele, viele, viele Bad Religion Fans unter euch sind und wir schätzen und lieben euch alle. Wir sagen es immer wieder, jeder hat das Recht auf seine eigene falsche Meinung.
Trotz eurer Fehler, wir mögen euch trotzdem.
Also, trotz eurer Fehler nehmen wir euch trotzdem gerne in den Arm. Nee, es ist wirklich so. Also es ist ja halt auch einfach, es ist ja nun mal unser Podcast. Wenn ihr hören wollt, wie geil die Suffer von Bad Religion ist, dann müsst ihr halt auch einfach einen Podcast machen. Ja. Den hören wir uns dann auch vielleicht an.
Definitiv, so, ne?
Ja. So, ich will nur sagen, so, ey, nehmt uns das nochmal nicht übel. So, es ist, ne? Und ich finde, die Lyrics sprechen definitiv für die Platte, denn die Texte sind auf ihre Art und Weise sehr, sehr eigenständig und auch gut. So, das muss man ganz klar sagen.
Ja.
Und ich glaube, das war dem Sänger und der Band von Anfang an wichtig. Ey, wir haben hier eine Message und hier geht es nicht um Rumbrüllen und das finde ich auch cool, sondern wir wollen hier was loswerden. Und das hat wahrscheinlich auch viel Einfluss darauf, wie man sich dann entscheidet, diese Message eben vorzutragen. Und wenn man sich die Texte vorliest von der Suffer, durchliest von der Suffer und auch von den anderen Bad Religion Alben, was ich gemacht habe, so, also da gibt sich schon jemand Mühe.
Ja,
das sind
voll.
Jetzt nicht so Ficken, Eu, Saufen, Bier und Stiefel, Eu Texte, so, sondern jemand gibt sich Mühe. Und davor habe ich natürlich immer größtmöglichen Respekt und ich erkenne das an.
Ich muss auch wohlwollend sagen, dass die Lyrics nicht nur die flachesten pseudopolitischen Phrasen sind, sondern dass da sich schon jemand offensichtlich Gedanken macht und dass da auch ein paar clevere Metaphern eingebaut sind, die sich gut weglesen und bei denen man sich zumindest sagen, eingestehen muss, so okay, das ist jetzt hier nicht völlig stumpf, so, weil natürlich kennt man aus dem Punk und Hardcore auch richtig dünne politische Texte.
Au, au, au. Ja, allerdings müssen wir eigentlich auch mal eine Sonderfolge zu machen. So, die Schäm-Dich-Ecke, Alter. Neue Kultklopper, Schäm-Dich. Es könnte eigentlich gleich diese sein, ne? Mhm. Kultklopper, ja, Schäm-Dich. Ja, und vor allen Dingen natürlich, sie arbeiten sehr, sehr wenig mit so gewollten Haus-Maus-Reimen, was natürlich auch immer gerne gesehen und gehört ist, muss man ihn auch lassen, ne? Das ist jetzt nicht so irgendwie... ja, also das ist irgendwie so mit der Brechstange versucht, irgendwie auf Flow zu achten, sondern offensichtlich will da jemand was loswerden und das ist auch sein gutes Recht. Lass uns mal über die Songs im Einzelnen sprechen. Gibt's so ein paar Songs, die du dir rausgeschrieben hast, wo du denkst, so hey, daran kann ich was Gutes finden. Irgendwie gefällt mir das.
Ja, du hast es ihn schon erwähnt, Best of You. Eigentlich hat er ein Feature, was mich bei Songs immer total nervt, nämlich wenn die gleiche Lyric-Zeile 20 Mal hintereinander gesungen wird, finde ich normalerweise sehr, sehr, sehr nervig. An dieser Stelle...
Ich bin da anfällig für.
Ja, an dieser Stelle, muss ich gestehen, ist tatsächlich mal ein Hauch von Eindringlichkeit zu verspüren. Ein Hauch, ja. Fun Fact, der dich wahrscheinlich interessieren wird, auf diesem Song...
Hau raus.
Auf diesem Song haben auch Member von L7 mitgespielt. An einer, ich glaube, Gitarre. Ein paar Riffs sind irgendwie, ja...
Das wusste ich nicht und das macht die Platte natürlich in meinem Buch natürlich gleich 10.000 Mal geiler, denn ich bin ja riesen L7-Fan,
ja.
Nicht erst seit gestern bekannt. Wusste ich nicht.
Ja, ansonsten rausgeschrieben habe ich noch What Can You Do. Der Song sticht ein bisschen raus, weil er langsamer ist, weil er in einer etwas tieferen Tonart gespielt ist. Natürlich in Bad Religion typischer Manier brechen die aus dieser dann auch nicht aus, aber im Kontext der ganzen Platte... sticht zumindest raus. Ansonsten muss ich ganz ehrlich gestehen.
Die What Can You Do habe ich mir auch, den Song habe ich mir auch notiert und ich würde genau das unterschreiben, was du gesagt hast. Ich mag die Melodie gerne, der ganze Vibe ist cool. Es hat so ein, der ganze Song ist irgendwie so ein bisschen rock'n'rolliger als der Rest
rockiger
der Platte. Die klingt auch so, als wäre der Song, der Snare-Sound irgendwie anders, als wäre der Song anders produziert. Ein geiles Solo ist drauf und irgendwie hat das so ein 80er Jahre UK-Punk-Sound und dafür bin ich eh immer zu haben. Also den Song finde ich auch mit am besten. Ich habe hier noch Give You Nothing, da mag ich die Bassarbeit sehr, sehr gerne. Mhm. Forbidden Beat hat einen geilen Groove. Erinnert mich streckenweise an No Use for a Name. Eine Band, die ich auch nur in sehr homöopathischen Dosen ertragen kann. das erinnert mich halt einfach daran, wie es ist, 15 Jahre zu sein und Skatepunk zu hören und die haben auch ganz viel so A's und O's Chöre, aber irgendwie, ich habe nichts gegen A's und O's Chöre, so wenn das geiler Skatepunk ist, so weißt du, wenn das Pennywise ist, Polly ist, wenn das No Use for a Name ist oder auch eben insbesondere NoFX, finde ich das geil, nur eben halt Bad Religion nicht, auch wenn sie vielleicht der Grund dafür waren, who knows. Und als letzten habe ich noch Delirium of Disorder, einfach geil, schnell und schönes, in Anführungsstrichen aggressives Riff für Bad Religion-Verhältnisse. Hast du noch was?
Nee, ansonsten wäre meine Notiz, dass die restlichen Songs für mich, wie schon vorhin kurz angeschnitten, die verschwimmen zu einem Brei. Es gibt auch viele Songs hintereinander, wo die BPM-Zahl sich nur marginal unterscheidet und der Beat auch immer der gleiche ist und dann die gleiche Tonart, die sehr ähnlichen Gesangsmelodien. Das heißt, der Rest verschwimmt für mich echt zu so einem Brei. Und diese beiden Momente, das Ende von, wie heißt das? Jetzt habe ich den Titel schon wieder von Best of You, Best for You, das Ende sticht raus und und natürlich, oh, What Can You Do? What Can You Do sticht raus. Eine letzte Notiz noch zu What Can You Do. Ich kann mir vorstellen, dass die Snare vielleicht ein bisschen mehr reinhaut, weil der Song langsamer ist und der deswegen mit ein bisschen mehr Schmack ist, vielleicht auf die Snare auch draufhaut.
Maybe.
Und der Song ist so ein bisschen, der hat durch die tiefere Tonart und das langsamere Tempo so einen ganz leicht düsteren Anstrich und da kann ich wieder nur sagen, dass vermittelt zumindest. Ich habe das Gefühl, der Song vermittelt wenigstens irgendwas im Vergleich zum Rest.
Ja, ich weiß sehr, sehr genau, was du meinst. Also zumindest bleibt bei mir was hängen, was du gesagt hast, so von wegen, dass ich habe oft beim Durchhören der Platte bemerkt, so von wegen so, ey, Alter, ich bin schon bei Song 7. Also ich konnte überhaupt nicht feststellen, so, ich habe manchmal gar nicht gemerkt, dass der schon, dass das nicht mehr derselbe Song ist. So, ne? Sondern das ist gut, aber vielleicht ist es auch einfach der Grund, warum, dass wir keine Fans der Band sind, dass wir keine Fans der Platte sind, auch immer, jetzt immer noch nicht. Was wir vielleicht festhalten sollten, ja, wir neigen uns dem Ende der Folge.
Ja.
Was sollten wir festhalten, Simon? Also, was the verdict? Was bleibt zum Thema Bad Religion im Hause Gear of the Dark bestehen? Für mich kann ich sagen, dass ich dankbar bin, dass wir diese Folge gemacht haben, denn es hat sich bestätigt, dass ich auch mit ganz, ganz viel Liebe einfach, selbst mit echt Wohlwollen und Probieren, Bad Religion und auch die Bad Religion Suffer nicht geil finden kann. Nicht mal annähernd. Ich habe aber dadurch kennengelernt, dass die erste Platte von denen, How Could You Could Hell Be Any Worse, ganz cool ist. Ne? Mhm. Man kann hören, woher sie kommen, aus welcher School sie kommen und welcher Sound sie geprägt haben. Und für mich die Entdeckung Bad Religion ist halt dieses obskure Prog-80s Album Into the Unknown. Leute, ihr könnt es euch auf YouTube geben, wenn ich weiß nicht, ob das auf den Streaming-Providern zu haben ist. Auf YouTube könnt ihr es auf jeden Fall hören. Absolute Empfehlung. Ansonsten kann ich sagen, dass jeder Jack anders ist, wie ich schon vorher gerne zitiert habe. Und hey, seid Bad Religion Fans, tut es, macht es, wie ihr wollt, aber selbst mit ganz viel Liebe wird es bei mir nichts. Was ich jetzt festgestellt habe, dass ich mich vielleicht so ein bisschen mehr dran gewöhnt habe und nicht mehr in Hass rausbreche, wenn jetzt zum Beispiel die Bad Religion in Gänze auf einer Autofahrt irgendwo durchlaufen würde oder auf einer Party oder so. Ich würde es einfach zulassen. Die Band selber sagt von sich, das habe ich in Interviews gesehen, gehört, die hatten vielleicht auch einfach einen anderen Ansatz, als sie Punker wurden und Punkmusiker wurden. Die haben gesagt, ey, wir waren alle totale Nerds und wir mochten alle Philosophie und Bücher. Ich möchte das so stehen lassen, denn ich finde, ey, habt ihr gut hingekriegt, hört man.
Ja, hört man stark raus. Mir fällt gerade noch ein, etwas, was mir positiv aufgefallen ist. Wir hatten ja schon das Logo besprochen, beziehungsweise das Icon sozusagen. Ich finde auch das Artwork der Platte cool, das Layout ist cool, die Art und Weise, wie der Albumtitel so Graffiti-mäßig aufs Plattencover geschmiert ist irgendwie cool. Ja, wohlwollend, wie soll ich sagen, wohlwollend kann ich sagen, dass die auf jeden Fall ästhetisch, was Artworks angeht oder was ihre Ikonografie angeht, irgendwie ein ganz gutes Gespür hatten damals zu der Zeit. Ich kann es nicht beurteilen, wie sich das entwickelt hat langfristig, aber das ja ist zumindest was ich positiv zu Suffer sagen kann. Mir gefällt
also das Artwork. Ne, Entschuldigung, wenn ich dir genau, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, es ist gut, dass du das ansprichst, dass das Cover ist Wahnsinn. Das ist richtig, richtig gut. Also finde ich ultra stark. Jeder, der sich in Amerika ein bisschen auskennt, und das tun wir ja, wir leben jetzt beide schon irgendwie eine ganze Weile hier, weiß, das, was man da zu sehen ist, natürlich irgendwie so eine typisch spießige Enge einer amerikanischen like Suburbs Tristesse darstellen sollen. Und das haben sie mit diesem brennenden Jungen mit dem Bad Religion Logo auf dem Rücken sehr, sehr gut hingekriegt. Also das Cover ist von ist eine Eins.
Auf jeden
also
Fall.
Da gehe ich mit.
Und es erinnert mich sehr, die Familie meiner Frau, die leben in Covina, das ist quasi ein Vorort von L.A., Die Straße, in der die Mutter wohnt, sieht eigentlich aus wie das, was man hier auf dem Cover sieht. So 1:1. Der Bürgersteig ist korrekt.
Absolut. Es kommt mir auch sehr, sehr bekannt vor.
Wie nah die Häuser beieinander stehen.
Auch in Florida
stehen.
Durchaus.
Ja, definitiv.
Tampa kann man das auch sehen.
Also, so, ja, wie du schon sagst, es ist einfach sehr, sehr realitätsgetreu irgendwie und das bockt schon. Aber ja, mein Takeaway ist auch, ich werde mit der Band niemals warm werden. Ich kann mich einfach an den Gesang nicht gewöhnen. Das wird, keine Ahnung. Ich werde nicht, also ohne Scheiß, ich werde nie wieder freiwillig einen Bad Religion Song anmachen. So viel kann ich sagen.
Ich glaube, ich auch nicht. vielleicht die Prog-Nummer.
Ja.
Egal.
Egal.
Es ist aber auch nicht wichtig. Ich glaube, man kann festhalten, dass Bad Religion ist auch zu Recht völlig egal ist, ob wir sie gut finden oder nicht. Aber es war immer Reizthema Bad Religion hier. Es wird nicht das letzte Mal. Wir werden uns in Zukunft öfters nochmal mit hier und da mit Platten beschäftigen, die wir vielleicht nicht so Homerun-mäßig geil finden, sondern vielleicht auch so, ey, wir verstehen einfach nicht, warum sie geil sind. Mhm. Und vielleicht wird es Platten geben, wo wir sagen so, ey, damit beschäftigen wir uns jetzt, weil wir nicht verstehen, warum ihr alle die so geil findet und am Ende des Tages sind wir Fans. Das hat bei Bad Religion definitiv nicht geklappt.
Nö.
Nächstes Mal ist der Ausgang vielleicht anders. Bis dahin, Simon, ich wünsche dir einen schönen Resttag. Danke fürs Zuhören und lasst uns doch bitte wissen, was ihr von Bad Religion haltet. Wie gesagt, wir sind sehr
und von unserer richtigen Meinung.
Ganz genau. Simon, haust du rein.
Ciao.
Serve one master, that is destruction.